Sie hören SBS Radio.
Naja, die Wahl dreht sich vor allem um den Wohnungsmarkt, denn der ist genauso verrückt in Neuseeland wie in Australien. In Neuseeland kann man sich als Normalverdienender, zumindest in Auckland, kaum noch ein Haus leisten. Und das ist jetzt gerade das bestimmende Thema dieser Wahl geworden. Zumindest macht die Labour-Partei die Wohnungsnot zum Thema der Wahl.
Bisher hatten wir John Key, Premierminister. Der ist nun zurückgetreten. Ist das der Grund, warum da jetzt eine Wahl ist, oder ist das eine reguläre Wahl?
Nein, das ist eine reguläre Wahl. John Key ist völlig überraschend Ende letzten Jahres zurückgetreten, hat also den Platz freigemacht für seinen Stellvertreter Bill English, der war damals noch Finanzminister. Inzwischen ist Bill English Premierminister geworden. Es ist jetzt seine zweite Wahl als Spitzenkandidat. Bill English war Anfang der 2000er Jahre schon mal Spitzenkandidat für die National Party, hat damals ein desaströses Ergebnis eingefahren, ist dann ein bisschen in der Versenkung verschwunden, wieder aufgetaucht als Finanzminister und ist jetzt tatsächlich Spitzenkandidat zum ersten Mal als Premierminister. Und es sieht nicht besonders gut für ihn aus. Es wird im Moment gesagt, es könnte sogar sein, dass Bill English der Kandidat wird, der zum zweiten Mal angetreten ist als Spitzenkandidat und als einziger Premierminister noch nie eine Wahl gewonnen hat.
Sie haben gesagt, dass das Hausthema ist ein großes wie hier in Australien auch. Aber wirtschaftlich sieht es doch gut aus, wie ich gehört habe. Also die Wirtschaft, die schreibt schwarze Zahlen. Dem Tourismus geht es auch gut. Wirklich kritisieren kann man da die Key-Regierung nicht von den letzten Jahren.
Naja, man muss es ein bisschen differenziert betrachten. Die Wirtschaft in Neuseeland, ja, der geht's ganz gut. Wir haben Wachstumsraten von 3, vielleicht sogar etwas über 3%. Wir haben im Moment einen Staatshaushaltsüberschuss. Das heißt, wenn man sich die Kennzahlen anguckt der neuseeländischen Wirtschaft, da sieht es wirklich nicht schlecht aus. Also gerade auch im Vergleich zu Australien, da sieht es bei den öffentlichen Finanzen durchaus etwas besser aus. Also mit den Überschüssen im Haushalt, mit einer relativ geringen Staatsverschuldung, mit einer sehr geringen Arbeitslosenquote. Das sieht alles ganz wunderbar aus. Die Probleme fangen an, sobald man ein bisschen unter diese Kennzahlen schaut. Da stellt man zum Beispiel fest, dass also ein Großteil des Wirtschaftswachstums, das wir gerade verzeichnen, durch Einwanderung produziert wird. Das heißt, wir haben relativ geringe Anstiege der Pro-Kopf-Einkommen, aber eben ein relativ solides Wirtschaftswachstum, weil wir eben im Augenblick 72.000 Netto-Einwanderer pro Jahr haben, was für ein Land von knapp 5 Millionen Einwohnern eine relativ große Zahl ist. Also es gibt Probleme, die sind so ein bisschen unter der Oberfläche. Wir haben Probleme im Bildungsbereich, wo also unsere internationalen Bildungsergebnisse nicht mehr besonders positiv erscheinen. Wir haben eben dieses Problem mit dem Wohnungsmarkt. Wir haben ein paar Probleme in der Gesundheitsversorgung. Also es gibt Probleme durchaus, aber die allgemeinen Kennzahlen, wenn man nur wirklich auf die Arbeitslosenzahl schaut, auf das Wirtschaftswachstum, da sieht es noch ganz gut aus.
Und Sie haben gesagt, Bill English, er kriegt auf jeden Fall Konter, und zwar natürlich auch von Labour, die es ja auch gibt in Neuseeland. Und da gibt es eine Frau, die wird genannt die Gipfelstürmerin beim Deutschlandfunk zum Beispiel. Zitat, ist sie denn eine Gipfelstürmerin? Wer ist diese junge Frau?
Jacinda Ardern ist jetzt seit 9 Jahren Abgeordnete, war lange Zeit einfach nur Backbencher, das heißt, hatte keine besonderen Führungsfunktionen in der Labour-Partei, ist aber dann bekannt geworden, vor allem durch Auftritte im Frühstücksfernsehen, hat inzwischen, ich glaube, 70.000 oder 80.000 Followers bei Twitter und ist einfach dadurch sehr populär geworden. Hat dann Anfang des Jahres im März eine Nachwahl gewonnen in Auckland, wo es keinen Gegenkandidaten eigentlich gab, und dementsprechend bekam sie dann 70 oder etwas mehr als 70% der Stimmen bei dieser Nachwahl. Und mit diesem Erfolg ausgestattet hat sie dann die Vize-Position bei der Labour-Partei übernommen und war also schon praktisch Anwärterin dafür, mal irgendwann die Partei zu führen. Und als dann die Umfragen kurz vor der Wahl hier für die Labour-Party in den Keller gingen, da hat Andrew Little das Handtuch geworfen. Das war der Vorgänger als Labour-Parteichef. Und Jacinda Ardern musste die Partei wirklich 6 oder 7 Wochen vor der Wahl übernehmen. Da stand die Partei so bei ungefähr 22% in den Umfragen. Inzwischen steht Labour bei 40%. Das heißt, obwohl sich eigentlich in der Labour-Partei nicht besonders viel getan hat, programmatisch gesehen, projizieren die Neuseeländer ihre Hoffnung auf Jacinda Ardern. Sie ist einfach populär, sie ist beliebt, sie ist durchaus charismatisch und ist einfach die Art von politischem Talent, was einfach viele Erwartungen weckt. Und demgegenüber steht einfach ein Premierminister Bill English, der zwar sehr solide arbeitet, der auf gute Erfolge verweisen kann in den letzten 9 Jahren, der aber bei Charisma einfach nicht mithalten kann mit dieser jungen, unverbrauchten 37-jährigen Jacinda Ardern.
Und Sie haben es gerade gesagt, sie ist erst seit wenigen Wochen wirklich am Ruder. Sie hat also ja den Martin-Schulz-Effekt, den hat sie, den er nicht mehr hat in Deutschland. Da sind wieder die Parallelen. Und es wird, wie gesagt, in beiden Ländern gewählt. Und da gibt es ja auch Parallelen, und zwar im Wahlsystem an sich in Neuseeland zu Deutschland.
Das ist so. Also vielleicht erstmal zu der Parallele mit Martin Schulz. Martin Schulz hatte auch diesen Effekt, als er Parteichef wurde in Deutschland im Januar. Der hatte damals ungefähr angehalten bis März, April ungefähr. Und bei Jacinda Ardern ist es genauso. Sie ist jetzt halt seit 6, 7 Wochen Parteichefin in Neuseeland. Und so langsam ebbt dieser Effekt auch schon wieder ab. Denn inzwischen wird darauf hingewiesen, dass sie also durchaus nicht entsprechend Politikkonzepte entworfen hat, die die Wohnungsnot lindern können. Und es werden also Lücken im Labour-Programm gefunden. Aber das kommt gerade eben noch rechtzeitig für sie.
Ja.
Denn die Wahl ist jetzt halt schon am Samstag. Während bei Martin Schulz, es hat 2, 3 Monate angedauert, aber das war einfach zu früh. Parallelen ansonsten zu Deutschland liegen im Wahlsystem. In beiden Ländern gibt es dieses sogenannte MMP-System, also Mixed Member Proportional, oder das heißt auf Deutsch personalisierte Verhältniswahl. Was im Prinzip heißt, es gibt 2 Stimmen. Es gibt eine Stimme für den Wahlkreiskandidaten, es gibt eine 2. Stimme, die ist für die Landesliste. Und über die Landesliste wird bestimmt, wie das Parlament zusammengesetzt wird, also prozentual, verhältnismäßig. Und es wird praktisch ausgeglichen dadurch mit den Wahlkreisen, wie viele Abgeordnete eine Partei bekommt auf Wahlkreisbasis und wie viele sie aufgrund der Listenwahl bekommen. Das ist im Prinzip das gleiche System, was es auch in Deutschland gibt. Das hat sich Neuseeland in den 90er Jahren von Deutschland mal irgendwann abgeschaut. Ich glaube, in beiden Ländern verstehen das normale Wähler eigentlich nicht. Es gibt jeweils Meinungsumfragen, die dann herausfinden, ob die Wähler tatsächlich wissen, wie dieses System eigentlich funktioniert. Und jeweils in Deutschland und Neuseeland versteht es die Hälfte der Wähler nach wie vor nicht.
Aber ich glaube, da hängt Australien auch nicht viel hinterher, unser Westminster-System. Da gibt es ja auch immer Diskussionen zum Thema Reform, was man ändern könnte, gerade wenn man so an die Mikroparteien denkt, die da den Senat bei uns aufmischen, obwohl sie eigentlich kaum jemand gewählt hat. Ist das auch ein Thema in Neuseeland, Mikroparteien?
Naja, es gibt bei uns ein paar ganz kleine Parteien, die dadurch ins Parlament kommen, weil eine große Partei, nämlich die National Party, hier freiwillig auf Sitze verzichtet. Das macht sogar durchaus Sinn für diese Partei aufgrund unseres Wahlrechts, denn wenn eine Partei einen Wahlkreis jetzt direkt gewinnt, dann kann sie also weitere Kandidaten ins Parlament bringen, selbst wenn sie die Sperrklausel von 5% verfehlen. Und das war genau die Spekulation der National Party bei den letzten paar Wahlen. Da gab es eine kleine Partei, die ACT Party, das ist eine klassisch liberale Partei, der immer ein sicherer Wahlkreis in Auckland überlassen wurde. Und es gibt eine andere kleine Partei, United Future, der immer einen Wahlkreis in Wellington überlassen wurde. Die Idee war eben, dass diese Parteien dann eventuell noch weitere Kandidaten unterhalb der Sperrklausel ins Parlament bringen können. Und wenn sie es nicht schaffen sollten, dann wäre es immerhin ein Überhangmandat. Das ist also ein Mandat, was es eigentlich gar nicht geben dürfte nach Listenwahl, nach Verhältniswahlrecht. Und insofern wird mit diesem Wahlrecht durchaus ein bisschen getrickst in Neuseeland. Und dann gibt es natürlich noch eine weitere kleine Partei, vielleicht keine Mikropartei, das ist die Maori-Partei. Die wird wiederum gewählt über Wahlkreise. Allerdings gibt es hier nicht nur ein Wahlkreissystem in Neuseeland, es gibt 2. Es gibt ein Wahlkreissystem für Maori, also für Menschen, die sich als Maori betrachten. Die bekommen ihre eigenen Wahlkreise, dürfen dann auch nicht mehr bei der anderen Wahl mitwählen. Und es gibt ein Wahlkreissystem für alle anderen. Und insofern ist das neuseeländische Wahlrecht sehr, sehr kompliziert in diesem Sinne.
Aber auch progressiv. Hier in Australien, da gibt es ja sowas überhaupt noch nicht. Also um die indigenen Menschen besser zu integrieren, auch politisch einzubinden. Aber das ist noch, glaube ich, ein Thema für sich, über das wir an anderer Stelle mal sprechen müssen. Oliver Hartwig, Sie sind Chef der New Zealand Initiative. Vorher haben Sie aber in Sydney, Australien gewohnt. Und daher kennen Sie beide Länder auch ziemlich gut. Wie ist denn der Stand, die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden doch engen Nachbarn?
Naja, aus neuseeländischer Sicht könnte man sagen, es könnte besser sein. Australier genießen in Neuseeland nach wie vor alle möglichen Privilegien. Man kann als Australier hier in Neuseeland wohnen, man bekommt alle möglichen Sozialleistungen, wenn man denn darauf angewiesen ist. Man kann in Neuseeland als Australier sofort wählen. Also da wird man in Neuseeland als Australier sehr gut behandelt. Umgekehrt gilt das nicht. Umgekehrt ist es so, dass Neuseeland, die nach Australien ziehen, im Prinzip wie Bürger zweiter Klasse behandelt werden und da durchaus Schwierigkeiten bestehen. Das wird eigentlich in letzter Zeit immer schlimmer für Neuseeland und Australien. Zum Beispiel werden sie wohl demnächst die normalen Universitätsgebühren bezahlen müssen, die andere Ausländer auch bezahlen müssen. Also das beruht inzwischen nicht mehr auf Gegenseitigkeit, das Verhältnis. Das war schon mal enger.
Weil von hier aus denkt man natürlich, dass es in beiden Ländern so ist. Also das waren auch große Schlagzeilen hier, ich glaube vor einer Woche oder so, als das bekannt gegeben wurde, dass Neuseeländer jetzt in die gleiche Kategorie kommen wie zum Beispiel Studenten aus Deutschland, obwohl die beiden Staaten ja doch ein engeres Verhältnis haben. Glauben Sie, dass es irgendwann doch mal eine engere Union geben wird? So vielleicht nach dem, nicht nach dem Vorbild der EU, aber doch so eine Föderation zwischen Neuseeland und Australien? Das wird ja schon Ewigkeiten diskutiert.
Also eine Föderation sehe ich nicht kommen. Die Möglichkeit besteht natürlich, dass Neuseeland sich irgendwann dem australischen Bund anschließt. Das steht halt in der Präambel der australischen Verfassung. Theoretisch könnte Neuseeland morgen den Beitritt erklären und wäre dann halt ein australischer Bundesstaat. Das wird aber garantiert nicht passieren, denn inzwischen haben sich die beiden Länder einfach so weit auseinanderentwickelt, dass sich Neuseeland ganz klar als eigenständiges Land betrachtet. Und ich glaube nicht, dass es jemals eine Föderation geben wird. Es gab zwischendurch immer mal wieder Überlegungen, ob man eine gemeinsame Währung einführen könnte. Aber selbst da, glaube ich, gibt es nicht mehr genügend Appetit darauf, nachdem man gesehen hat, was also gemeinsame Währungen zum Beispiel im Euroraum eingerichtet haben. Dazu sind die beiden Volkswirtschaften noch einfach zu verschieden. Ich meine, selbst Australien hat Schwierigkeiten, mit einer Währung für alle Bundesstaaten im Prinzip die richtige Geldpolitik zu machen. Da gab es halt immer große Wachstumsunterschiede zwischen den australischen Bundesstaaten. Man stelle sich mal vor, man würde jetzt Neuseeland noch dazu nehmen. Es wäre für eine Zentralbank wirklich schwierig, beiden Ländern gerecht zu werden. Insofern sind beide mit ihren eigenen Währungen ganz gut bedient.
Vielen Dank, Dr. Oliver Hartwig von der New Zealand Initiative. Und vielleicht sprechen wir nochmal miteinander, sollte es eine neue Regierung geben.
Sehr gerne.
Vielen
Bitte
Dank.
Schön. Wiederhin.
Bitte.
Lust auf mehr Inhalte in deutscher Sprache? Besuchen Sie uns auf sbs.com.au/German.